Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Die erste Folge, alles gesehen, und schon haben wir praktisch den Skandalfilm des Jahres, über den wir reden müssen. Er heißt Saltburn. Außerdem sprechen wir über den Film, über das Leben von Priscilla Presley, und es geht um Next Goal Wins. Der Film über die schlechteste Fußballmannschaft der Welt. Und damit ich hier nicht so einsam und alleine bin, ist der wunderbare Ludwig auch da.
Hallo, servus.
Los geht's.
Alles gesehen. Remus heiße Tipps für Filme und Serien.
Ludwig, Instagram ist voll davon, TikTok auch. Menschen, die entsetzt sagen, was um Himmels Willen habe ich da gerade gesehen? So ein richtiger What-the-fuck-Moment-Film. Wie sagt man What-the-fuck-Momente?
Ja,
sagt
ja, man doch, das? Doch, kann man sagen.
Darf man auch im Podcast sagen. Ja. So. Und zwar geht es um den Film Saltburn. Jetzt erstmal vorneweg, damit wir einordnen, worum geht es eigentlich in diesem Film, weil darüber spricht keiner. Es geht um so einen jungen, mittellosen Typen an der Uni, der da studiert, und dann lernt er einen sehr reichen Freund kennen. Und dieser Freund nimmt ihn dann mit zu seiner superreichen Familie in so ein fettes Luxusanwesen. Und man sieht so richtig, dass das diese ätzenden, ekelhaften, arroganten Reichen sind, die von oben herab so tun, als würden sie sich ja um die Menschen kümmern. Und das ist so, und in Wirklichkeit leben sie im Überfluss und es ist richtig eklig. Und dann denkt sich dieser junge, arme Student, ihr habt es überhaupt nicht verdient, hier zu leben, ich aber schon. Und daraufhin schmiedet er sehr interessante Pläne. So. Jetzt sollte man sich denken, um Gottes Willen, das klingt ja jetzt nicht nach einem Film, der danach schreit, dass die Leute hinterher durchdrehen und in die Kinnlade runterfällt. Mhm. Aber der Film ist halt voller so Szenen, wo man sich einfach nur denkt, es kann doch nicht sein, dass ich das gerade gesehen habe. Jetzt will ich natürlich auch nicht die Szenen vorwegnehmen, weil es muss ja auf einen wirken, wenn man dann in diesem Film sitzt und sich denkt, was?
Ja, ich finde es spannend, dass da so ein Aufschrei, so ein Skandal drum gerade existiert, weil ich muss gestehen, ich habe bisher in Anführungsstrichen nur den Trailer gesehen. Ja. Da hat es auch so den Eindruck gemacht, ja, irgendwie so eine Elite-Universität, vielleicht irgendwo in England oder sonst was, wo man hingeschickt wurde. Es hat aber doch einen recht, auf mich zumindest, einen recht harmlosen Eindruck bisher gemacht. Und deswegen ist es sehr spannend für mich, den Trailer gesehen zu haben und jetzt mitzukriegen, was da für ein Aufschrei über Skandal und oh Gott und was da passiert, jetzt gerade so im Netz alles abgeht.
Ja, ja, absolut ein trojanisches Pferd. Also es gibt Leute, die ihren Fernseher anschreien und dann diesen Film ausmachen, weil sie es nicht fassen können. Und andere wiederum sind so fasziniert davon, dass sie dranbleiben und sich aber trotzdem danach denken, um Gottes Willen, was habe ich da gesehen? Eine Szene, und ich verrate nicht zu viel, aber es gibt da eine Szene, die spielt auf einem Friedhof. Mhm. Und da passieren einfach Dinge, die nicht auf einem Friedhof passieren sollten. Unter gar keinen Umständen.
Das klingt spannend.
Ja, und und auch den Song Murder on the Dance Floor von Sophie Alice Baxter wirst du nie wieder hören können, ohne Bilder im Kopf zu haben. Das verspreche ich dir, wenn du diesen Film guckst.
Und wie würdest du sagen, kommt dir der Cast so vor? Ich meine, man muss ja dazu sagen, dass ja auch ein, kann man schon sagen, Internetphänomen mit Jacob Elordi, dem Schauspieler, da mitspielt, der wahrscheinlich allein durch seine Person viele Leute unabhängig des Geschlechts in diesen Film reinziehen wird, der ja schon so ein bisschen, zumindest nehme ich ihn so wahr im Gespräch, so als einer der kommenden Hollywood-Stars oder ist ja schon eigentlich ein Star, aber der kommenden Hollywood-Größen gesehen wird, der auch so ein bisschen, finde ich, so sich zu so einem, ja, ich sag mal, popkulturellen Phänomen jetzt ja auch entwickelt hat.
Genau das macht ihn aus, ne? Weil wenn man jetzt auf die Straße geht und 100 Leute fragt, kennst du Jacob Elordi, dann werden 3 15-Jährige ja sagen und alle anderen nicht. Aber der hat dieses Potenzial, ein Ultra-Superstar zu werden, weil er sagen wir es einfach, wie es ist, wunderhübsch ist.
Das stimmt, ja.
Und gleichzeitig hat er irgendetwas Abgründiges an sich dran. Liegt aber auch vielleicht daran, dass er sich halt die richtigen Rollen aussucht. Bekannt geworden ist er durch diese Kultserie Euphoria von HBO. Und jetzt spielt er die richtigen Rollen, die die Leute faszinieren werden. Und wir, lustigerweise, wie der Zufall so will, sprechen wir heute in diesem Podcast über zwei Filme mit ihm. Einmal diesen Saltburn und dann über den Film Priscilla, über das Leben von Priscilla Presley, wo er Elvis Presley spielt. Und das auch wirklich gut, aber in einer etwas abgründigeren Rolle. Dazu kommen wir dann gleich. Es ist so eine düstere Elvis-Version, die mir aber auch sehr, sehr gut gefallen hat. Und dieser Jacob Elordi, der hat etwas, was die Leute dazu antreibt, mehr über ihn wissen zu wollen und ihn zu googeln. Und es ist ein absolutes Hype-Phänomen, das da um ihn entsteht. Ich habe zum Beispiel heute gelesen in der Variety, diesem Branchenblatt, dass der Hype um den Film Saltburn schon so krass ist, dass es in dieser einen Szene, in der er in der Badewanne liegt, und Freude an sich selbst empfindet, möchte ich mal so formulieren.
Das hast du sehr schön beschrieben, so. Ja.
Es gibt jetzt Duftkerzen, die so riechen wie das Badewasser von Jacob Elordi. Die kann man auf Amazon jetzt kaufen.
Aber das heißt, du würdest sagen, was mich ja ganz besonders interessiert, dass es seine schauspielerischen Leistungen jetzt quasi auf der großen Bühne und oder vor noch größerem Publikum auch rechtfertigt, weil er ja eben schon wahrgenommen wird als der Schönling, den alle Mädels und Jungs ganz toll finden, der auch modisch ja sehr stilbildend ist und zu dem alle aber auch einfach deswegen hinaufschauen, weil er halt so gut aussieht und das finden alle ganz toll. Und da kann man ja, ist man ja leicht verleitet zu sagen, ja, den gucken sich jetzt alle an, weil er gut aussieht und weil sie vielleicht das Poster zu Hause hängen haben. Aber würdest du dann sagen, dass seine Leistung da in diesen Filmen oder insbesondere jetzt erstmal in Saltburn auch rechtfertigt, rein als Schauspieler?
Er ist einfach ein sehr guter Schauspieler und man muss sagen, das ist Fluch und Segen zugleich. Es ist ein bisschen so, wie wenn jemand berühmte Eltern hat und dann Schauspieler werden will. Man reduziert es immer nur auf den Umstand herum und das eigentliche Schauspielerische, das im Vordergrund stehen sollte, ist dann plötzlich nur die zweite Geige. Und dieses Problem hat er und ich glaube, dieses Problem hatte aber auch zum Beispiel Brad Pitt, der für mich auch einer der besten Schauspieler aller Zeiten ist, aber der einfach lange Zeit nur der schöne Brad Pitt war und seinen Oscar hatte auch erst jetzt bekommen mit, wie alt war er da, 57?
Sowas,
56?
Ja, ja.
Zu Once Upon a Time in Hollywood, ne? Jetzt ist er 60, er sieht immer noch gut aus, aber jetzt erkennt man vielleicht besser die schauspielerischen Qualitäten. Und Jacob Elordi macht das ganz richtig. Er sucht sich Rollen aus, die so krass sind, dass sich die Rolle praktisch in den Vordergrund drückt. Dass man die schauspielerische Leistung gar nicht ignorieren kann, weil die Rolle so besonders ist. Und dann ist ein Side-Effekt davon, dass er halt auch noch wahnsinnig gut aussieht.
Das heißt, er ist dann auch in Rollen, die einfach mal absichtlich anecken und nicht irgendwie nur heile Welt haben und
ja,
sowas.
Genau. Okay. Und dann ist aber auch, und jetzt wird es noch komplizierter, wäre ich sein Karriereberater, ne? Spielt er jetzt nur noch Rollen, die anecken, dann wird er ja nie so wirklich große Hits haben, wo man sagt, das sind die großen Blockbuster, damit er wirklich berühmt wird. Das heißt, er muss sich entscheiden, also vielleicht hat er das Pech, zu gut auszusehen, um berühmt zu werden, ohne seine schauspielerische Leistung zu schmälern.
Das ist jetzt schön ums Eck gedacht. Und ich muss auch jetzt mal kurz, das musst du mir erlauben, den Disclaimer dazu sagen, dass vielleicht jeder, der jetzt den Namen 100-mal gehört hat und immer noch nicht weiß, worum es geht, oder weil wir jetzt so viel gelobt haben, wie dieser Mann aussieht, ihn sich dann nach dem Podcast vielleicht mal anschaut, indem man ihn vielleicht mal googelt.
Ja, also wer jetzt nicht parallel schon auf dem Second Screen in seinem Handy Jacob Elordi gerade anschmachtet, der hat eindeutig was falsch gemacht. Dann bleiben wir doch beim Thema Jacob Elordi anschmachten. Also Saltburn ist der krasse, also ich fand ihn ehrlich gesagt als Film nur mittelmäßig und das Ende kann man sogar theoretisch ein bisschen blöd finden, aber weil Saltburn so Leuchtturmszenen des absoluten Wahnsinns hat, weiß ich einfach, dass das ein Film sein wird, über den man in 15 Jahren noch spricht. Einfach dieses krass, hast du so wie damals in Saltburn, als er in der Badewanne war. Das wird dann so ein geflügelter Begriff sein, so wie ich bin der König der Welt. Und ich glaube, deshalb ist Saltburn relevant und wer sich traut, soll ihn sich angucken und wer nach der Hälfte sagt, ich kann mir diesen Müll nicht mehr ansehen, weil mein Gehirn von innen dreckig wird, der lässt es dann halt bleiben und schaltet wieder aus.
Das ist eine krasse Aussage, weil ich glaube, mir hat noch niemand vor dir gesagt, der Film ist eigentlich nicht ganz so gut, aber schau ihn dir trotzdem unbedingt an.
Ja, okay. So ist das manchmal. Gut, und jetzt wechseln wir rüber von Jacob Elordi, dem Sexsymbol in der Badewanne, zu Jacob Elordi, dem Sexsymbol, das ein anderes Sexsymbol spielt, nämlich Elvis Presley. Aber es geht gar nicht so sehr um ihn, um Elvis Presley. Er ist eigentlich nur die Nebenrolle. Es geht um Priscilla Presley, seine Frau. Die hat ihn ja, und das wusste ich vorher nicht, ich habe das mit diesem Film herausgefunden, die war ja 14, als sie ihn kennengelernt hat.
Ja, ich glaube, dass diese... Also ich muss dazu sagen, dass ich mich mit Elvis ganz gut auskenne und es schon ein paar Jahre verfolge, obwohl es eigentlich nicht ganz so meine Generation ist, aber ist ja völlig egal. Elvis, finde ich, kann man in jedem Alter cool finden. Und das habe ich mir auch, das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, wo ich mir dachte, das wäre heutzutage vielleicht etwas gesellschaftlich problematischer, als es damals
war. Das wäre sehr schwierig, eine 14-Jährige, weil er war ja volljährig, also er war ja nicht 15.
Ja.
Und er war ja schon im Begriff, Superstar zu sein. Es war ja schon der große Elvis, der dann diese kleine Priscilla Presley kennenlernt. Sie haben sich beide verliebt und das ist dann auch natürlich nochmal was anderes. Priscilla Presley, glaube ich, war älter als 14, geistig so. Also die wusste, was sie tut. Sie hat sich bewusst darauf eingelassen und es war ja auch die große Liebe. Und das, was mich an diesem Film aber trotzdem so aufgerüttelt hat, war festzustellen, dass beide nicht glücklich waren in dieser Ehe, aus sehr unterschiedlichen Gründen. Priscilla Presley war mit Elvis Presley verheiratet und hatte trotzdem Liebeskummer, weil sie ihn sich mit der ganzen Welt teilen musste. Weil er der große Elvis Presley war, der ständig unterwegs war.
Ja, und gleichzeitig hatten sie natürlich ja auch den Zwang, quasi glücklich zu sein. Weil sie steht ja in der Öffentlichkeit, genau. Und da muss die Beziehung zu so einem Superstar, ja der Superstar eigentlich, den man weltweit überall dann kannte, muss ja eigentlich perfekt sein. Da darf ja nichts falsch sein oder auch nicht mal ja, jemand drüber nachdenken, ob da vielleicht irgendwas nicht funktioniert oder jemand unglücklich ist oder so.
Elvis ist perfekt, seine Liebe muss perfekt sein, alles muss toll sein. Und trotzdem blättert sie dann in Zeitschriften und sieht ihn mit irgendwelchen blonden Frauen. Natürlich, weil er nun mal ständig auf der Bühne steht, von schönen Frauen umgeben. Und ich habe über eine Freundin von mir nachdenken müssen, als ich diesen Film gesehen habe. Weil ich glaube, dass dieses Gefühl, dieses Phänomen gar nicht mal so selten ist, dass man in einer Beziehung ist und trotzdem Liebeskummer hat. Sie war mit ihrem Freund zusammen, ne? Sie hatte ihn körperlich bei sich und trotzdem hat sie einfach gespürt, dass sie emotional und geistig nicht seine Priorität ist. Und was besonders fies für sie war, war so dieses Gefühl, sie kann sich ja nicht beklagen, weil die beiden sind ja zusammen und er macht ja auch mal was mit ihr, so was ist denn das Problem? Und dieses Liebeskummer haben, obwohl man in einer Liebesbeziehung steckt, das finde ich wahnsinnig fies, weil man ständig denkt, man selbst sei das Problem und man erwartet zu viel oder sonst irgendetwas. Und es ist so wichtig, dieses innere Gefühl zu haben, dass man die Liebe, die man verdient hat, auch wirklich bekommt und nicht nur eine Version der Liebe, die so heißt, aber nicht wirklich das ist, was es erfüllt. Liebe kann man nicht vom Kopf her abhaken und sagen, das ist jetzt Liebe, sondern es fühlt sich entweder richtig an oder nicht. Und wenn sich es nicht richtig anfühlt, ist völlig wurscht, ob man es Beziehung nennt oder nicht. Es ist nicht das, was du brauchst.
Würdest du dann sagen, dass Priscilla Presley als Person in diesem Film durchaus auch so ja, tiefgründig dargestellt wird, wie man sich das dann vorstellt oder erhofft? Es ist ja auch schon länger her, das Ganze, die Liebesgeschichte der beiden natürlich. Elvis ja schon ein paar Jahre tot. Und ja, die Jahre sind vergangen. Über ihn weiß man ja, finde ich, im Verhältnis sehr viel. Über sie vielleicht eher weniger. Deswegen finde ich jetzt so ganz spannend, dass da quasi ein neuer Charakter, eine vielleicht doch neue Person tiefgründig besprochen wird und dem ja, Publikum quasi näher gebracht wird. Hast du das Gefühl, dass das da, also dass da diese Tiefgründigkeit dieser Person durchaus erzählenswert war? Oder dass man sich gedacht hat, hey, da ist dann übrigens noch die Frau von Elvis. Wir nutzen das mal aus, dass alle Elvis kennen und Elvis cool finden, deswegen erzählen wir jetzt auch mal ihre Geschichte, um auf den Zug aufzuspringen quasi.
Ich finde es so faszinierend, wie sie sich entwickelt in diesem Film. Man hat diese junge Frau, die verliebt ist und das kann man total nachvollziehen. Und dann kommt dieser eine Teil, den man nur schwer nachvollziehen kann. Wie kann man so unglücklich sein, obwohl man mit dem Menschen zusammen ist, den man so liebt? Und in einer riesigen Villa wohnt und alles Geld der Welt hat und eigentlich keine Sorgen haben dürfte und trotzdem ist man unglücklich. Und das ist das, was mir am meisten gegeben hat, weil ich da zum ersten Mal meine Perspektive gewechselt habe in krass, die war einfach wirklich unglücklich und die hatte alles Recht dazu, unglücklich zu sein, obwohl von außen alles toll aussah. Und lustigerweise, für mich ist ja, Elvis ist so früh gestorben, dass ich Elvis nicht mehr miterlebt habe. Sie waren ja auch geschieden. Das heißt, Priscilla Presley hat für mich existiert als die Ex-Frau von Elvis Presley in den Nackte-Kanone-Filmen. So, weißt du, ja. Priscilla Presley hat ja in den Nackte-Kanone mitgespielt. Ja. Da ist sie für mich aufgetaucht als Star. Aber was ich nicht wusste, war dieses Verbindungsstück zwischen der 14-jährigen Priscilla, die in Elvis verliebt ist, und der älteren Priscilla, die ihre Karriere durchzieht. Und um diese Priscilla zu werden, die ihre Karriere durchzieht, musste sie diese traurige Erfahrung in der Beziehung machen und für sich feststellen, ich liebe es, die Frau von Elvis Presley zu sein, aber ich kann so nicht leben. Das ist nicht das, was ich brauche. Und wenn ich in dieser Position bleibe, dann verrate ich mich selbst. Und sie musste lernen, wegzugehen, um bei sich anzukommen. Und das zeigt dieser Film so toll.
Und es ist ja auch gleichzeitig eine sehr, finde ich, eine sehr spannende Dynamik, die da existiert. Diese Dynamik von, okay, ich bin eine Person, die ein eigenes Leben hat, die aber eigentlich ja vordergründig mal bekannt ist als ich bin die Frau von XY, in dem Fall ich bin die Frau von Elvis Presley oder dann die Ex-Frau von Elvis Presley. Und da dann diese Dynamik zu haben, sich trotzdem ein eigenes Leben aufzubauen, irgendwie damit umzugehen, dass du immer bekannt bist als die Frau von jemandem und trotzdem irgendwie die eigene Persönlichkeit auszuarbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die, ja, da dann auch ganz spannend einfach anzuschauen ist.
Ja, da hat der Film wirklich viel Tiefe und ich finde auch schön, dass Elvis nicht als klassischer Bösewicht dargestellt wird, weil er das auch nicht ist. Ein Film braucht ja immer eine antagonistische Kraft, irgendeine Kraft, die die Geschichte antreibt, genau weil es eben ein Problem ist. Ja. Und man hätte so leicht Elvis zum Problem machen können. Was sie aber machen, ist zu zeigen, dass Elvis selbst auch überfordert war mit dem Problem, Elvis Presley zu sein. Dass der Mensch Elvis auch nie wusste, wie er damit umgehen soll, dass alle was von ihm wollen und dass Produzenten sagen, jetzt gehst du dahin und jetzt machst du da noch Konzerte. Und er wusste auch nicht, wohin mit sich. Im Grunde ist es bei ihm noch tragischer gewesen, weil ich nicht weiß, ob Elvis bis zu seinem Lebensende Frieden geschlossen hat mit diesem Riesenproblem, dass er als Mensch jemand anderes ist als der große Elvis Presley.
Und man muss ja auch dazu sagen, dass Elvis ja auch, das ist ja durchaus bekannt, auch ein sehr großer Familienmensch war, dem diese private Seite da sehr wichtig war. Aber jetzt haben wir ja vorhin auch schon über Jacob Elordi gesprochen. Genau. Jetzt interessiert mich natürlich brennend, gerade weil es ja den, würde ich sagen, mehr oder weniger direkten Vergleich zu Austin Butler im Elvis-Film, im sehr erfolgreichen Elvis-Film, jetzt erst ja vor gar nicht so langer Zeit, gibt. Wie schlägt sich denn Jacob Elordi als Elvis und wie schlägt sich die Hauptdarstellerin als Priscilla?
Ja, also die Hauptdarstellerin ist relativ unbekannt, macht das wirklich fantastisch, ganz, ganz großartig. Ich finde aber auch Jacob Elordi macht es gut. Der Grund, warum er nicht so im Vordergrund steht, ist, weil er nicht als Elvis auf der Bühne zu sehen ist. Er taucht als ihr Ehemann, als ihr Partner auf und man sieht ihn nicht singen und tanzen und cool sein und auf der Bühne stehen. Und deshalb ist natürlich immer dieser andere Elvis-Film im Kopf, wo man Austin Butler sieht, wie er da der große Elvis ist und dagegen stinkt Jacob Elordi ab. Warum? Weil er etwas anderes macht. Er hat verstanden, wofür er gebraucht wird in diesem Film, nämlich einen Ehemann zu spielen, der mit der Situation Ehemann und Superstar zu sein überfordert ist und das macht er gut. Das lässt ihn aber auch nicht so strahlen wie sie, die diese große Transformation durchmacht von dem kleinen, unscheinbaren Mädchen hin zu der Frau, die sich das Leben, das ihr präsentiert wird, nicht mehr gefallen lässt.
Wie würdest du denn das aus Zuschauersicht sagen? Ist es dann eigentlich perfekt als Ergänzung, den Film mit Austin Butler und jetzt den neuen Film Priscilla angeschaut zu haben, um quasi das Bühnenleben, was man ja so klassisch kennt, von Elvis kennenzulernen und jetzt auch so ein bisschen die private Seite kennenzulernen? Oder bin ich, wenn ich jetzt den anderen Elvis-Film nicht gesehen habe und nur diesen Film anschaue und vielleicht ein Elvis-Fan bin, dann enttäuscht, weil es ja eben nicht vorrangig um Elvis, sondern halt um seine Frau geht?
Das ist es. Du bist enttäuscht, wenn du Elvis-Fan bist, weil es nicht um Elvis geht. Ich würde immer den anderen Elvis-Film vorziehen, weil der für mich unterhaltsam war. Und Priscilla, und das ist das große Problem, das ich mit dem Film habe, ist für mich nie in dem Sinne unterhaltsam, weil sie mir zu sehr leid tut und weil sie viel zu lange in dieser hilflosen Position drin steckt, wo ich mir denke, Kind, bitte lass dir helfen, das kann doch nicht sein. Und diese Traurigkeit hat sich so sehr auf mich übertragen, dass ich den Film nicht wirklich genießen konnte, sondern dass ich eher drin saß und dachte mir, hoffentlich dauert er nicht mehr so lange, weil das kann ich mir ja gar nicht angucken. Und deshalb ist es definitiv kein großer Unterhaltungsfilm. Man muss sich gut überlegen, ob man rein will. Aber wenn man eben so viel über diese Frau erfahren möchte und mal richtig fühlen will, wie sich das bei ihr angefühlt hat, dann ist es ein guter Film. Trotzdem, ganz klar, unterhaltungsmäßig ist dieser Baz Luhrmann-Elvis-Film mit Austin Butler definitiv der bessere. So, und jetzt habe ich ja schon gesprochen, Die nackte Kanone war so ein Kindheitserinnerungsfilm für mich. Es gibt noch einen Kindheitserinnerungsfilm.
Jetzt bin ich gespannt.
Nämlich Cool Runnings. Das ist dieser Film über die jamaikanische Bobmannschaft.
Ah, ja,
die schlechteste Bobmannschaft ever, die bei den Olympischen Spielen mitgemacht hat. Und im Geiste dieses Films gibt es jetzt einen neuen Film. Der heißt Next Goal Wins und es ist wieder eine wahre Sportgeschichte. Diesmal über die schlechteste Fußballmannschaft aller Zeiten, nämlich die von Amerikanisch Samoa. Die waren so schlecht, dass sie einen großen Traum hatten, nämlich bei der WM-Qualifikation mindestens ein einziges Tor zu schießen. Sie müssen nicht mal gewinnen, aber wenn sie ein Tor schießen und sich einmal freuen könnten, das wäre für sie
so
das
was
Größte.
Ist eine gute Geschichte. Da gibt es ja auch in Europa was. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es hier was sagt, aber da gibt es ja die Fußballmannschaft von San Marino, was da in Italien liegt,
ja,
die ja auch immer wahnsinnig schlecht sind. Die haben ja auch wirklich auch eine geringe Anzahl oder Auswahl an Menschen, die Fußball spielen können, obwohl sie mitten in einem Land sind, wo viele Leute gut Fußball spielen können mit Italien.
Ja.
Und die schießen ja auch nie Tore. Und es ist ganz toll, weil ich glaube, die haben jetzt bei der Qualifikation zur EM oder so oder auch schon vor einer Zeit dann mal ein Tor geschossen oder sowas und haben sich wirklich unverhältnismäßig viel gefreut. Also es ist ganz toll.
Und ich finde nicht, dass das unverhältnismäßig
ist. Nein, sie sollen sich freuen.
Genau, man darf sich nicht immer mit den Besten vergleichen, sonst bist du ja immer unglücklich. Und man hat doch diese Tage, wo man durch die Stadt läuft und sich denkt, alle Kollegen sind besser in meinem Job als ich und was mache ich hier eigentlich? Und ich kann mit meinen Gefühlen nicht umgehen und alle anderen schon. Man vergleicht sich und ist deshalb unglücklich. Und das ist einfach so ein Quatsch. Es sind die eigenen Schritte, die man macht, an denen man sich messen muss. Und das zeigt dieser Film Next Goal Wins. Also diese Fußballer sind einfach nicht besonders gut, wollen dieses eine Tor. Also finden sie einen wirklich brillanten Trainer, der aber überall gefeuert wird, weil er so cholerisch ist und sagen, wir wissen, es ist ein bisschen problematisch, aber kannst du nicht bitte zu uns auf die Insel kommen und uns helfen, dass wir dieses eine verdammte Tor irgendwie schießen werden? Und er hat natürlich überhaupt keinen Bock, aber er hat auch keinen Job, also macht er's. Und es ist so schön zu sehen, wie die zusammenfinden und auch ihre Erwartungen daran, was Erfolg ist, irgendwie zusammenkommen. Und man sagt, okay, aber wenn unser Ziel ist, für uns ist es geil, ein Tor zu schießen, dann ist das Ziel, das man hat. Und es geht nicht darum, die WM zu gewinnen. Und dann kriegt der Film so eine ganz andere Dynamik. Und es ist schon so eine schöne Feel-Good-Komödie mit Michael Fassbender in der Hauptrolle als dieser cholerische Fußballtrainer. Und man könnte sich natürlich auch einfach ergoogeln, ob sie dieses eine Tor dann geschossen haben oder nicht. Aber viel schöner ist es, sich diesen Film anzugucken. Er heißt Next Goal Wins und ist jetzt im Kino.
Und es klingt ja auf mich am ersten Blick vielleicht oder zum ersten Hören ein bisschen kitschig. Ist es denn dann so sehr realitätsnah? Ist es sehr kitschig? Ist es vielleicht eine Mischung? Also was für ein Publikum muss ich denn sein, damit ich mir den Film jetzt anschaue?
Es ist ein netter Film. Man merkt immer, dass es ein Film ist und man merkt, dass natürlich Dialoge übertrieben sind, damit sie lustig sind oder damit sie besonders dramatisch sind. Und man hat nie so ein Doku-Gefühl, dass man dieser Fußballmannschaft dabei zuguckt. Aber ich glaube, das muss man auch nicht. Ne? Der Film ist ein netter Feel-Good-Unterhaltungsfilm, der sich orientiert an dieser wahren Geschichte, herausarbeitet, worum geht's eigentlich in dieser wahren Geschichte. Und es geht darum, seinen Traum zu leben, egal wie klein dieser Traum ist, weil ein Traum ist immer ein Traum und kann immer mit allen anderen größeren Träumen mithalten.
Und ich finde, es macht doch was aus, was mir sehr viel Spaß macht grundsätzlich bei Filmen, nämlich, dass ich solche Geschichten plötzlich lerne und mir nähergebracht werden, die ich sonst nie mitgekriegt hätte, weil ich bin zwar großer Fußballfan, aber ich glaube, ich hätte wahrscheinlich sonst nie was über die Fußballgeschichte von amerikanisch Samoa mitbekommen. Und es ist toll, dass solche Geschichten dann durch so einen Film plötzlich einem näher gebracht werden.
Das war auch im Jahr 1983, da warst du noch nicht mal geboren. Dafür sind Filme da, aber wahrscheinlich in 10 Jahren, in 15 Jahren wird San Marino dann verfilmt.
Ich hoffe es.
Wir hoffen es. Also Next Goal Wins ist jetzt im Kino, genauso wie der Film Priscilla. Und Saltburn ist bei Amazon Prime Video. Den gucken wir jetzt alle nochmal an und posten auf Instagram, wie schlimm er ist, okay?
Abgemacht.
Bis dann.
Alles gesehen. Emos heiße Tipps für Filme und Serien. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.